so ein Sofa-Christentum geben, sondern da gibt es ganz schön Herausforderungen. Und wir bewegen uns ja als Gemeinde, zumindest in meiner Predigtreihe, die ich gerade halte, im Vaterunser. Und das Vaterunser ist ein Gebet, das wahrscheinlich das bekannteste und berühmteste ist aus der Bibel. Und viele beten. Manches Mal mehr oder weniger ernsthaft, vielleicht auch manches Mal gar nicht mit dem Verständnis, was dahinter steht, und man dichtet oder denkt sich so seine Sachen, was es bedeutet. Und mir ist es wichtig, dass es uns als Gemeinde näher gebracht wird, dass wir verstehen dürfen, was da drin steckt, was vielleicht auch Jesus uns dadurch gelehrt hat, und hoffe, dass wir da auch ein Stück weiterkommen dürfen. Es gibt da verschiedene schwierige Stellen drin. Neben dem, dass wir unserem Schuldigen vergeben, genauso wie wir, also in dem Vergleich, auch vergeben haben und Vergebung bekommen, kommt jetzt ein Part, der nicht unbedingt so viel einfacher ist. Da heißt es dann, und führe uns nicht in Versuchung. Wie? Führt Gott uns in Versuchung? Müssen wir ihn bitten, dass er es nicht tut? Würde er es, wenn wir ihn nicht darum bitten? Ich finde, das ist ja eine krasse Frage an der Stelle. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du das Vaterunser betest, aber das sind so Stellen, wo man, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich etwas stolpern könnte. Und führe uns nicht in Versuchung. Also, wenn das nun so ist, dass Gott mich ja in Versuchung führt und ich falle da rein, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Denn Gottes Wege sind schließlich vollkommen, ja, und dann war es schon gut so. Vielleicht sagst du auch, nee, das kann Gott nicht sein, das muss der Teufel sein, weil das wusste ich schon immer, der Teufel ist böse und der macht das von Anfang an so. Und von daher, naja, aber hier steht dann vielleicht doch Gott, kann das sein? Mensch, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Sollen wir darüber abstimmen? Einfach mal basisdemokratisch, wie man das heute so macht, zu sagen, sind wir dafür, sind wir dagegen, wer ist es nun? Oder schauen wir mal in die Bibel rein. Was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Punkt Versuchung? Und da kommt doch die große Frage auf, was ist Versuchung? Erstmal als ersten Punkt, was ist denn Versuchung? Und dieses Wort Peirasmos mit Versuchung, da muss man einfach mal gucken. Es wird tatsächlich mit Versuchung und Prüfung auch übersetzt. Und es kommt in verschiedenen Situationen in der Bibel vor, wo es um Bewährung geht, wo es um einen Scheideweg geht, wo es um rechts oder links geht, ob man richtig oder falsch oder hierhin oder dorthin. Und dann kommt die Frage auf, hey, was tue ich, was soll ich tun? Und an diesem Scheideweg entsteht eine Entscheidung, logisch. Ja? Also wenn es um rechts oder links geht, dann muss man sich entscheiden, wohin gehe ich nun? Und da stehst dann du und ich, da stehen wir dann vor der Wahl, vor der Entscheidung, was tue ich, was treffe ich für eine Entscheidung. Die Frage erinnert uns natürlich daran, dass unser Leben immer irgendwie herausfordernd ist. Man kann falsche Entscheidungen treffen, man kann aufs falsche Pferd setzen und dann hat man vielleicht alles verpasst, alles vergeigt. Und diese Versuchung, dieses Peirasmos hat auch viele Gesichter. Es kann vielleicht Geld sein oder Macht oder Sex oder übermäßigen Genuss und vieles andere mehr. Keine Ahnung, was für dich Versuchung bedeutet. Es sind ja gar nicht unbedingt so diese typischen antichristlichen Dinge, die uns versuchen. Also ich habe mal so ein Geschenk mitgebracht, das ist dann ganz einfach. Da steht dann Gott drauf und dann weiß man, das nehme ich. Ja, aber was mache ich denn, wenn auf einmal da Teufel draufstehen und sagen, ja, das will ich nicht. Kennen wir so eindeutige Geschenke? Auf dem steht jetzt beides drauf, weil ich nicht zwei einpacken konnte. Aber wir nehmen einfach mal zwei, das eine oder das andere. Für was würde man sich entscheiden? Ja, natürlich das, wo Gott draufsteht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das andere auch reizend. Reizvoll und führe mich nicht in Versuchung. Leben wir nicht in einem unglaublich verführerischen Lebensstil im Alltag? Da kann man sich fast nicht mehr entziehen, den ganzen Verführungen, die es da gibt. Dauerberieselung durch Medien, die uns wegziehen von dem, was unserem Leben Fundament halt und Kraft gibt. Übermäßige Arbeit kann auch eine Verführung sein, indem man sich einfach nur damit beschäftigt und keine Zeit mehr hat für das Wesentliche im Leben. Und manchmal sind auf der Liste der Verführung sogar richtig gute Dinge, die uns verführen können und dem wir dann den ersten Platz in unserem Leben geben, mehr als dass wir uns an Gott hängen. Vielleicht gibt es da den Punkt der Familie. Nee, Alexander, das kann nicht sein. Ja, man kann auch seine Familie zum Götzen machen. Man investiert sich so rein und wenn da irgendwas wegbricht, dann bricht die ganze Welt zusammen. Dann hat man nichts mehr. Eine Beziehung. Vielleicht sogar auch der gute Einsatz für Arme, für das Klima, für unsere Umwelt, für die Kunst, für die Gemeinde. Das sind alles gute Sachen, garantiert. Und Dinge, wofür wir sicherlich auch gerne stehen. Aber alles, was uns von Gott wegtreibt, kann uns zum Götzen werden. Und darin liegt eine Gefahr. Gott möchte uns darin bewahren und deshalb geht er da so rein, dass wir nicht übersehen, wem wir die Ehre geben sollen, dass uns nichts Gott von dem ersten Platz in unserem Leben raubt. Und das sind Prüfungen, ja oft Versuchungen auch da, die uns zu Entscheidungen bringen, jeden Tag. Darum geht's in der Versuchung, in der Prüfung. Aber es gibt ja noch eine andere Frage. Da heißt es im zweiten Punkt, wer versucht uns? Wer ist es denn nun, der uns versucht? Wer steckt da dahinter? Und an der Stelle hilft es vielleicht mal, die Bibel aufzuschlagen. Ich hoffe, dass es hilft. 1. Mose 22, Vers 1. Und da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Ha! Gott versuchte Abraham. Ja, das sagt jetzt Luther. Nein, das kann eigentlich nicht sein. Da muss ein Fehler drin sein. Nehmen wir eine andere Übersetzung. Schauen wir mal in der Schlachter nach. Da heißt es, Gott prüfte Abraham. Okay, wir tun Luther weg, nehmen lieber Schlachter. Aber ich finde es auch fair, mal noch andere anzugucken. Da heißt es, stellte Gott Abraham auf die Probe. In der Elberfelder, Hoffnung für alle. Neue evangelistische Übersetzung, Menge, Zürcher, wo auch immer man hinguckt. Was auch immer wir verwenden, um es zu beschreiben, steht Nissa ha Elohim et Abraham. Versuchte Gott Abraham. Tja, wie kommt es nun? Hat Gott nun die Situation so herbeigeführt, da die Geschichte steht dann in dieser Fastopferszene von seinem Sohn, wo Gott ihn auf den Berg führt und dann zum Glück ja doch nicht und Gott noch einen anderen Weg bringt. Wie sieht es aus, diese Verführung oder diese Prüfung oder Versuchung? 1. Samuel als zweiten Punkt 24, da steht, Gott reizte David. Da startete er danach eine Volkszählung und fiel bitterböse, sagt man heute, sorry, auf die Schnauze. Und es hatte mega schlimme Folgen für das ganze Volk. Er hat riesen Ärger verursacht. Da fragt man dann sich doch, warum macht Gott das? Warum? Das Interessante ist ja, manche Geschichten stehen in der Bibel zweimal drin. Und es gibt im Neuen Testament Evangelien, im Alten Testament kennen wir das dann auch mit der Chronik. Und die gleiche Geschichte steht auch in Chronik, 1. Chronik 21, und da heißt es dann, und der Satan reizte David. Macht's jetzt die Sache besser? Ich finde jetzt nicht. War es jetzt Gott oder war es jetzt der Satan? Kann man die verwechseln? Wer war das nun? Das wäre total fatal, oder nicht? Wenn man es nicht mehr rauskriegt, wer ist es nun? Vor wem stehe ich? Eins wird darin deutlich. Und das ist wichtig, auch wenn wir die Bibel lesen. Gott stellt uns Menschen auf die Probe. Und dann ist es mal egal, durch wen oder durch was. Es gibt eine Alternative für uns Menschen zum Gehorsam oder zum Ungehorsam. Und das wird deutlich. Wir sollen den Willen Gottes tun, und zwar freiwillig. Und die Versuchung fordert uns raus, manchmal ganz schön groß und heftig. Aber Gott möchte, dass wir ihm darin die Treue halten. Den Glauben, Glauben heißt auch Treue. Den Glauben festhalten, ihm treu sein. Und Gott erspart offensichtlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, diese Situationen keinem, der ihm nachfolgt. Da sind wir herausgefordert. Und es zeigt uns schon die Bibel auf den ersten Seiten, wenn wir Genesis anschauen oder 1. Mose Kapitel 3, da tritt die Schlange als Versucher auf und verführt den Adam, den ersten Menschen, zum Bösen. Dann kann man sich wirklich Fragen stellen, warum lässt Gott das zu? Warum setzt er so einen Baum in den Garten? Es gab so viele Bäume, der hätte keinem gefehlt, wenn der nicht da gewesen wäre. Oder die Frage, warum ist da überhaupt eine Schlange? Und warum kann die Schlange reden? Und es sind ja hunderte Fragen, die man sich auch da drin stellen kann. Aber wir kommen immer wieder darauf, dass Gott dir und mir, uns Menschen, eine Wahl lässt. Und wir Versuchungen, ja Prüfungen, immer wieder haben und haben werden. Du hast eine Wahl. Für oder gegen Gott. Für seinen Weg oder gegen seinen Weg. Und das ist das Interessante. Gott zwingt uns Menschen zu nichts. Ja, das wäre vielleicht anders leichter gewesen, aber er möchte deine Entscheidung und meine Entscheidung. Versuchungen, wie es hier beschrieben wird, sind also ein deutliches Zeichen für Freiheit. Oh, Freiheit hört sich schon wieder gut an. Da fühlen wir uns wohl. Das wollen wir, Freiheit wollen wir. Aber nur darin gibt Gott uns wirkliche Freiheit, indem wir wählen dürfen. Gott hat sich auch uns freiwillig geschenkt. Auch das war kein Zwang. Auch er ist ganz freiwillig auf diese Welt gekommen und hat sich uns gegeben, so in einer Krippe. Und wir haben jetzt gleich Weihnachten, wir feiern ja seinen Geburtstag, wo wir es ganz neu sehen dürfen, was Freiheit für Gott auch bedeutet. Freiwillig tut er das. Für Gott ist offensichtlich Freiheit ein so großer Wert, dass er uns die Wahl lässt für Gut und für Böse. Natürlich denkt man, naja, es wäre doch viel schöner gewesen, wenn wir einfach nur das Gute tun würden und von dem Bösen nichts wissen. Gut, okay, dann wäre es nicht mehr Freiheit, das habe ich verstanden. Aber es wäre doch gut, wenn wir nur das Gute tun würden und von dem Bösen wissen. Das hätte doch auch gereicht. Wir können oft damit in Verhandlungen gehen und Gott sagen, ich hätte einen besseren Weg gehabt, aber ich glaube, dass wir darin immer wieder scheitern werden. Denn Gott gibt uns eine absolute Freiheit. Und wer Freiheit hat, hat auch Verantwortung. Und Verantwortung fordert uns heraus. Und Gott fordert uns heraus. Wenn wir jetzt nochmal ins Neue Testament schauen, dann taucht das Wort Versuchung und Prüfung immer wieder in dem Zusammenhang auch heraus, um Jesu Willen zu leiden. Jesus selber hat auch gelitten. Also, dass Leute irgendwie teilhaben an dem Leiden Jesu, um des Glaubens willen, dass Bedrängnisse da sind, Verfolgung da sind. Und in all dem sagen manche Verfasser im Neuen Testament sogar, dass wir uns freuen sollen. Eine Freude darin haben, weil darin unser Glaube bewährt wird und letztlich er auch gestärkt werden soll. Dann sagst du vielleicht, aber Alexander, die Gefahr besteht doch viel größer darin, dass wir dann vom Glauben abfallen. Ja, die Glaube besteht, weil darin eine Freiheit liegt. Aber das Ziel, wenn wir uns an Gottes Wort halten und uns daran festhalten, wird es uns in seine Arme treiben. Und das sehen wir genauso an den gleichen Leuten. Wenn wir an den David denken, der durch die Volkszählung verführt wurde und großes Leid über das Volk kam, er war ein Mann, der sich an Gott festgebunden hat. Gott war ihm so wichtig, sonst würde er auch nicht über David stehen, dass er ein Mann nach Gottes Herzen war, trotz vieler Fehler, die er gemacht hat. Trotz mancher Versuchung, der er erlegen ist. Gott erscheint im Neuen Testament hier nicht mehr so als der Urheber von Leid oder Krankheit oder den schlimmen Sachen. Es wird immer wieder von Situationen gesprochen, in die wir kommen können und bestärkt darin, dass unser Glaube fest bleiben soll. Und Jakobus 1, Vers 3, und die Stelle wird wahrscheinlich dem einen oder anderen sehr gut bekannt sein, da heißt es, und niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ach, endlich, Alexander, dass du die Stelle raushaust. Auf die habe ich schon lange gewartet. Denn Gott kann nicht versuchen, weder vom Bösen, er selbst kann auch niemand versuchen. Er wird nicht versucht und er kann nicht versuchen. So steht es hier in Jakobus. Und die Stelle kommt dann natürlich als allererstes, wenn es darum geht, was nun Gott, was der Teufel? Hier in dem Zusammenhang geht es allerdings stärker um das Wesen Gottes. Ja, Gott kann in seinem Wesen niemanden versuchen, weil er heilig ist. Und damals, die Leute, die auch angesprochen wurden, waren oft mit falschen Vorstellungen verbunden. Die haben dann gedacht, na ja, mit der Schuld und dem Versagen, da kann ich nichts dafür. Ja, das ist letztlich alles Gottes Sache. Und da wurde mal deutlich reingesprochen und gesagt, nee, pass mal auf, ihr irrt euch. Unser Versagen ist nicht Gottes Schuld. Unser Versagen ist nicht Gottes Schuld. Weil wenn wir das machen, dann ziehen wir uns erstmal fein raus und sagen, ja, also dann kann ich auch nichts mehr dafür. Dann ist es ja auch seine Sache. Und das zeigt oft den Hintergrund auch der Stellung. Natürlich der Stelle und natürlich löst es die Spannung nicht grundsätzlich auf, aber ich finde es auch kein Widerspruch. Denn Gott sieht uns in einer Situation, wo unser Glaube wachsen soll, wo wir reifen sollen, wo wir uns bewähren dürfen. Und er erspart uns einfach diese Entscheidungen oder Weggabelungen nicht. Das ist so. Und dass Gott uns diese Momente nicht erspart, wird auch in seinem Sohn Jesus deutlich. Jesus selbst ist hierher gekommen und ihm wurde auch nichts erspart. Wenn wir mal lesen, im Neuen Testament in Markus 1, Vers 12 und 13, ich fasse es kurz zusammen, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht. Da kann man sagen, klar, das hört sich so ein bisschen an. Jesus war halt in der Wüste, der Teufel war auch gerade mal da, haben sich getroffen und dann gab es eine Versuchung. Also in Matthäus 4, Vers 1 hört sich das nochmal etwas anders an. Da heißt es, denn dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. What? Ich weiß nicht, wie oft du schon um die Führung des Heiligen Geistes gebetet hast. Also ich schon. Aber ich muss zugeben, das stelle ich mir anders vor. Also wenn ich den Geist um seine Führung bitte, dann hoffe ich, dass es ja klappt, dass es leicht geht, dass es einfacher wird, dass vor allem alles gut wird, dass keine Fehler passieren und so weiter. Und hier sehen wir im Neuen Testament, Jesus wird vom Heiligen Geist geführt, um versucht zu werden. Also wir sehen, hier ist es doch eine ganze spannende Geschichte, mit der wir uns beschäftigen. Und ich finde auch einen wichtigen Punkt für unseren Alltag, wenn wir um Gottes Wegweisung, um seine Führung, auch um seinen Geist bitten, heißt es nicht, dass uns jegliche Versuchung erspart bleibt. Das passt für mich nicht in seine Verheißungen. Wir merken, es ist nicht ganz so einfach. Aber, und ich komme immer wieder darauf zurück, Gott wird uns helfen, die Versuchungen zu bestehen. Und dazu kommt jetzt der dritte Punkt, wozu sind diese Versuchungen denn überhaupt sinnvoll oder hilfreich? Warum gibt es das? Jesus selbst hat Versuchungen erlebt. Wir sehen es an der Stelle und auch an ganz anderen Stellen, Gethsemane und so weiter, immer wieder auch Versuchungen bestehen müssen, weil er in allem uns gleich war. Und er hat selber diese Erfahrung gemacht. Und wenn du jemanden suchst, der in deiner großen Versuchung, in deiner großen Bedrängnis, in deinen Riesenfragen, wo du denkst, die kann keiner lösen, stehst, dann geh zu Jesus. Er ist garantiert der, der deine Situation am allerbesten kennt, nachvollziehen kann, weil es heißt, er wurde in allem gleich wie wir und eben auch in all den Dingen versucht. Und er sollte sich darin bewähren und er hat sich bewährt. So wie es in der Bibel steht, dass der erste Adam, also den, von dem wir gerade gelesen haben, aus Genesis, versagt hat in der Prüfung, in der Herausforderung. So hat der zweite Adam, von dem wir gerade sprechen, nämlich Jesus, so wird er genannt, diese Prüfung bestanden. Und das ist der große Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Adam, zwischen uns Menschen und Gott. Jesus hat diese Prüfung bestanden. Und liebe Gemeinde, das ist unsere Chance, deine und meine Chance, weil Jesus die gleiche Situation und Herausforderungen erlitten hat und sie bestanden hat, können wir durch seine Kraft auch widerstehen. Wir können den Versuchungen widerstehen. Das ist doch genial. Und auch wenn wir hier in dem Vaterunser lesen und führe uns nicht in Versuchung, dann geht es um eine Bewahrung, ganz bestimmt. Da geht es auch darum, dass wir den Verlockungen des Bösen nicht erliegen. Und es geht darum, dass wir in Entscheidungssituationen das Richtige tun und die richtige Entscheidung treffen. Und obwohl eine Bewährung und in der Versuchung es manchmal eine Herausforderung ist, gibt Gott dir seinen Geist, dass du Stärkung bekommst und darin wachsen darfst. Natürlich beten wir, und ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass wir gar nicht erst in solche Situationen hineinkommen. Obwohl im Neuen Testament es immer wieder heißt, wir dürfen uns geradezu darüber freuen, wenn solche Situationen kommen und wir widerstehen im Glauben. Aber man soll die Situationen nicht suchen. Und da gibt es auch manches Verhalten, dass man leichtfertig ist und denkt, ach, das packe ich schon. Das kriege ich hin, das mache ich mit links und geht vielleicht mit Überheblichkeit daran. Halten wir an seinem Gebet fest und führe uns nicht in Versuchung. Meiden wir das, was uns zu Fall bringen kann. Und deshalb ist dieses Gebet, Vater unser, auch präventiv, heißt also vorbeugend, dass es eben uns nicht passieren soll, aber dass, wenn es dann kommt, dass wir wissen dürfen, wir sind an seiner Hand. Das ist ein Riesengeschenk und er wird auch die Hand über dir und über mir halten. Es geht Gott nicht darum, dass wir seine Gesetze halten sollen oder an die Regularien uns festklammern oder irgendwelche Scheuklappen aufziehen, sondern es geht hier, und das hatten wir vorher auch durch Manuela als einen Eindruck, es geht hier um das Gebet, dass wir uns im Vaterunser und im Gebet an ihn wenden. Dort unsere Beziehung stärken, die Beziehung zu Jesus vertiefen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das kommt im Gebet zum Ausdruck. Und das kommt auch im gemeinsamen Gebet zum Ausdruck, wenn man sich trifft in der Gruppe oder in der Gemeinde. Das wird uns stark machen. Deshalb sind die Jünger auch damals in der Apostelgeschichte zusammengekommen, ja täglich zum Gebet, weil ihnen das wichtig war, um Prüfungen, um die Herausforderungen zu bestehen. Hier sind wir genauso eingeladen, diesen Weg zu nehmen, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Somit gibt es also keine Veranlassung, hier am Vaterunser irgendetwas zu drehen. Den Wortlaut ein bisschen zu ändern, was vielleicht der ein oder andere schon gemacht hat und dann sagen, naja, das bete ich eh nicht. Ich bete immer und führe mich durch die Versuchung oder führe mich in der Versuchung oder ich mache mir so meine Gedanken. Das finde ich etwas schwierig. Wenn Jesus uns das so sagt und gerade auch die Verfasser der Heiligen Schrift durch den Geist so geleitet wurden, bin ich fest davon überzeugt, dass so wie es steht, seinen Grund hat und so sein soll. Und klar, wir fragen oft, warum, und ich gebe zu, das geht mir auch so. Ich sitze oft vor Gott auf meinen Knien und sage, Herr, warum? Aber es hilft oft, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass da viel häufiger das Wozu erklärt wird. Das Wozu. Die Bibel wühlt nicht so oft in der Vergangenheit rum, sondern sie gibt Perspektive für die Zukunft, öffnet den Blick nach vorne und zeigt uns dieses Wozu. Und wenn wir das in unserem Herzen, vielleicht auch in unserem Gebet etwas ändern, dann kommen wir mit Sicherheit weiter. So, und jetzt kommen wir noch zu dem vierten Punkt. Und ich glaube, das ist so ziemlich der wichtigste, denke ich. Was tun wir denn, wenn wir versucht werden? Und hier geht es um die Praxis. Hier geht es darum, wie handeln wir? Und es kommt nicht so sehr auf irgendwelche theologische Spekulationen an, wer war es nun ganz genau? Also für die Bibel ist es nicht unbedingt das Wichtigste. Wer ist der Urheber? Wo liegen die Gründe? Sondern die zentrale Frage der Bibel ist immer, was wir tun. Immer, was wir tun. Wie reagieren wir darauf? Kann ich der Versuchung widerstehen? Bewähre ich mich in meinem Glauben? Und in 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es da, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, es zu bestehen. Gott schafft die Möglichkeit. Hey, das macht uns doch Mut. Das darf uns doch Stärkung geben. Auch wenn Versuchungen, auch wenn Herausforderungen, auch wenn Entscheidungen kommen, dass wir es gut bestehen können. Die Korinther hatten hier offensichtlich eine falsche Selbstsicherheit. Und Paulus holt an der Stelle auch ein bisschen aus, in diesem Hintergrund mit der Wüstenwanderung, wo sie rausgeführt wurden aus Ägypten, wo das Ganze so grandios mit mega Paukenschläge begann, mit den Plagen in Ägypten und dann der Zug durchs Rote Meer und das war ja eigentlich hammergenial, bis es dann so ein Stück weit ums Manna ging, morgens Manna, mittags Manna, abends Manna, heute Manna, morgen Manna, übermorgen Sonntags Manna, Festtags Manna, immer Manna und alle Essideen waren schon aufgebraucht. Da entsteht dann ganz schnell mal Rebellion. Und so war es hier auch. Da heißt dann zu den Leitern, wo führt ihr uns hin? Und früh ging es uns besser und ihr macht es ja doch nicht richtig und wir wollen das alles ganz anders. Oder sie ließen sich verführen und haben dann Tanz und Erotik und vielleicht Sex und Götzenpartys und alles andere gefeiert, ums goldene Kalb getanzt. Und dazu sagt Gott zu dir und zu mir, mach's besser. Mach's besser. Durch den Geist können wir es besser machen. Ihr könnt es, weil ich euch meinen Geist, meine Kraft gebe, meinen Beistand. Ja, Jesus war auch hier auf dieser Erde und hatte diese Versuchungen und hat sie bestanden. Die Prüfungen, die Versuchungen, die Entscheidungen so getroffen, dass er heilig geblieben ist. Und das möchte ich uns auch in drei Appellen noch weitergeben. Zum einen, glaube, dass Jesus deine Versuchung kennt. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung, deine Versuchung, dein Problem vielleicht im Alltag ist. Aber Jesus weiß es, weil er dich kennt und weil er an dir ein ganz großes Interesse hat. Er hat es selbst erlebt. Er ging sämtliche Dinge durch, die wir um uns herum sehen. Als Kind war das für mich einfach nur eine Geschichte an Weihnachten, dass sie nachher nach Ägypten geflohen sind. Ich habe mir nie einen Gedanken gemacht, einige, fast Jahrzehnte, was ein Asylsuchender durchmacht. Und selbst darin war er auch herausgefordert. Ein Fremder, nicht mit den Freunden vielleicht, den Verwandten groß geworden am Anfang, sondern in Ägypten, wo ganz anders, in der Fremde. Wenn wir Jesus mal sein Leben anschauen, was er alles durchgemacht hat, dann finden wir enorm viele Situationen, Herausforderungen und Prüfungen, die uns heute auch beschäftigen. Viele Menschen rund um die Erde. Vom Hungern, vom Dürsten, von Fragen, wo schlafe ich? Was werde ich essen? Ganz elementare Dinge. Ich weiß nicht, was dein Problem oder deine Herausforderung an der Stelle ist, aber nimm das doch mal und such im Neuen Testament. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Herausforderung bei Jesus auch finden wirst. Vielleicht ist es nicht so offensichtlich, vielleicht wurde darüber nicht eine Geschichte geschrieben. Aber wenn du die Umstände anschaust im Neuen Testament, bin ich mir ziemlich sicher, du wirst sagen, oh, stimmt. An der Stelle ging es ihm genauso wie mir. Zumindest sagt uns die Bibel ganz deutlich, dass er in allem versucht wurde. Und sie fasst damit alles zusammen. Auch das, was uns nicht auffällt oder wo wir vielleicht vergeblich suchen, nimmt es die Bibel nochmal explizit, also ausdrücklich auf. Er kennt dich und er liebt dich. Als zweiten Punkt, glaube, dass Jesus dich nicht überfordert, auch in dieser Versuchung. Glaube, dass seine Kraft, sein Geist größer ist und wo du an verschiedenen Stellen einfach sagst, ich packe das irgendwie nicht, dann gibt es die Möglichkeit, einen anderen Menschen mit hinzuzunehmen und zu sagen, hey, ich möchte es nicht alleine durchstehen, hilf du mir. Und darin gibt uns Gott und steht uns Gott zur Seite. Manchmal denkt man, naja, die fehlerhaften Leute und diese Menschen, und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja doch, es ist so. Weil wenn wir glauben, dass wir alle in den Himmel kommen werden und wollen, dann ist Gott in dem Nächsten genauso wie in dir. Also, Gott stellt uns als Gemeinschaft, Gemeinde zusammen und er gibt uns vor allem seinen Geist, durch den wir stark werden dürfen und überwinden können. Ja, Jesus überfordert uns nicht. Und als drittes, glaube, dass Jesus selber dir hilft. Das ist sein Herz. All diese Geschichten, in denen er gezeigt hat, dass er ein barmherziger, ein gnädiger, ja ein liebender Gott ist. Da steht er dir zur Seite. Jesus weiß, wo du stehst im Moment. Und er möchte dich natürlich bewahren, auch vor Versuchungen. Aber dort, wo es dich erwischt, ist er an deiner Seite. Und du darfst an ihm festhalten. Das heißt, glaube, ihm vertrauen. Das heißt nicht, es reicht nicht, das Gute zu kennen und das Richtige zu wissen, sondern es ist wichtig, es zu tun. An Jesus festzuhalten, die Beziehung mit ihm pflegen. Amen. Herr Jesus, und gerade wo dieses Wort uns ganz schön herausfordert, wo wir